The Last Voice, der Podcast, Staffel 3, Schwarz, Episode 3, Asphalt. Heute geht's ums Joggen und ums Laufen, also eher ein leichtes Thema heute. Außer dich knallt bei Kilometer 32 der Mann mit dem Hammer voll aus den Schuhen. Diese Aufnahme entstand in folgendem Kontext.
Das Ende der großen Ferien, immer wieder eine Zäsur. Es hat sehr viel geregnet in den letzten Stunden. Russische Soldaten sind weiterhin in der Ukraine, seit einigen Tagen aber auch umgekehrt. Nach 2 Wochen Pause gestern prima abgeliefert im Fitnessstudio, aber ich kann immer noch keinen einzigen Klimmzug. Donald Trump dreht durch. Ich war kürzlich in einem Flugzeug, 2 Mal und öfter im Mittelmeer. Die Hoffnung wächst. Nach dieser Aufnahme sofort Frühstück.
Hallo und nach einer kleinen Pause geht's weiter mit The Last Voice, meinem Podcast der dritten Staffel Schwarz. Und heute geht es mal nicht ganz so tief in mein oder vielleicht auch dein Inneres wie in den ersten beiden Episoden über Narzissmus und Angst. Aber ihr wisst ja noch nicht, was in der nächsten Episode kommt. Die wird richtig giftig, echt fies und wirklich schwarz. Heute aber mal etwas Storytelling, etwas Leichtes und es geht ums Joggen bzw. ums Laufen. Ich nehme diese Episode allerdings als nicht laufender Läufer oder nicht joggender Jogger auf, denn seit einigen Wochen zickt meine linke Ferse. Ein bisschen laufen geht, aber eigentlich nicht so, wie ich gerne wollte. Davor hatte ich mich ja dann auch noch mit meinem Mountainbike gemault und davor im Ostern eine Zerrung auf Texel eingefangen, worauf mein linkes Bein eine Zeit lang nicht laufen wollte. Aber auch wenn es jetzt gerade nicht läuft, so fühle ich mich weiterhin erstmal noch als Läufer und soll wohl wieder werden, aber dazu später mehr. In diesem Podcast wird es auch keine Zeiten geben, also keine Paces, Geschwindigkeiten und Rundenzeiten, denn egal wie schnell du läufst, es gibt immer einen größeren Fisch und auch niemand von uns Läuferinnen und Läufer läuft schneller als sie kann oder er kann, alle geben immer alles und das Glück, wenn man dann das Ziel erreicht, ist ja auch für jeden und für jede maximal. Die Enttäuschung leider manchmal auch. Eine Ausnahme gibt's in dieser Episode, nämlich Name-Dropping. Ich muss 3 Menschen erwähnen, denen ich echt eine Menge zu verdanken habe. Und ich fange an mit Axel, meinem Trainer, seit vielen, vielen Jahren, der mir vor knapp 20 Jahren meine ersten Laufschuhe verkauft hat und der dann immer wieder dafür sorgte mit seinen Trainingsplänen und dem regelmäßigen Training, dass ich die Ziele auch erreicht habe, die ich mir gesetzt habe und meistens auch in der von mir erhofften Zeit. Das zweite Danke geht an meinen Lauffreund und Freund Michael. Der kam zwar etwas später dazu, aber ist ganz klar mein allerbester Lauffreund. Auch dem habe ich einige tolle Erfahrungen zu verdanken und tatsächlich auch ein paar tolle Zielanläufe. Und das dritte Danke geht für den massiven Rückenwind an meine Sandra, die das seit Jahrzehnten unterstützt, mir wie gesagt den Rückenwind gibt, um all das geschafft zu haben und erlebt zu haben, was ich euch jetzt noch erzählen möchte, auch wenn sie nicht immer recht hatte, aber dazu später mehr.
Wir brechen auf.
Wir sind jetzt mitten im Sommer 2024. In den letzten 3 Jahren bin ich zu diesem Zeitpunkt immer so 1000 bis 1200 Kilometer gelaufen, also ab dem 1. Januar. Und dieses Jahr waren es eben erst 950, weil mein Bein zickt, meine Ferse zickt und es ist tatsächlich nicht so richtig mein Laufjahr. Aber es soll ja echt kein Jammer-Podcast werden. Was ich sagen will oder worauf ich hinaus will, ist, Laufen ist nicht linear. Laufen ist nicht wie eine Schwungfeder, deren Schwungkraft nach und nach mehr und mehr nachlässt, je weiter man gelaufen ist, bis man am Ende stehen bleibt. Laufen ist auch nicht wie ein Auto, das bis zum Schluss volle Kraft hat, bis der Tank leer ist und dann prompt stehen bleibt. Es ist aber auch nicht wie ein Schwungrad, also dass erstmal, wenn es auf Schwung gebracht wurde, sich einfach träge immer nahezu beständig weiterdreht. Die Belastung beim Laufen verändert sich tatsächlich ständig nach oben, mal nach unten. Mal von einer Sekunde auf die andere, von einem Meter auf den anderen oder auch von einem Schritt auf den anderen. Das ist die wahre Herausforderung beim Laufen, vor allen Dingen auch psychisch bzw. mental. Man weiß bei keinem Schritt und zu keiner Sekunde, geht das noch lange gut? Wie geht es weiter? Wie geht es mir in einer Minute? Geschweige denn in 10 Sekunden? Geschweige denn in 15 Minuten? Laufen ist nicht linear. Wenn du zum Beispiel einen 10-Kilometer-Lauf läufst, und dich nach 3 Kilometern noch richtig, richtig gut fühlst, ist es keine Garantie, dass es nach 4 Kilometern noch so ist oder du geschweige denn du das Ziel erreichst. Das gleiche gilt aber auch über die Zeit. Jetzt laufe ich schon fast 30 Jahre und kann mich natürlich nicht darauf verlassen, dass dieses Jahr sich noch irgendwie berappelt, geschweige denn die nächsten Jahre läuferisch so gut werden wie die zurückliegenden. Das Alter spielt natürlich auch so seine Rolle. Du kannst dich da einfach auf nichts verlassen und so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Natürlich kein Grund, stehen zu bleiben. Schritt für Schritt geht's weiter und wir sind, wie gesagt, gespannt, was da noch kommt. Zum Beispiel auch hinter der nächsten Kurve.
Und eines Tages wachst du morgens nach einem wunderschönen Traum nicht mehr auf und der Traum geht weiter.
Jetzt kommt erstmal ein Blick zurück. Wie gesagt, diese Episode etwas Storytelling. Ich halte mich für einen ganz normalen, eher unterdurchschnittlichen Sportler. Als Kind, Jugendlicher, als Teenie, als Twen war ich eigentlich immer nur Gelegenheitssportler. Ich war als kleiner Junge natürlich der schnellste Junge der Welt, siehe Folge 1, Narzissmus. Ich habe 1,5 Jahre als kleiner Junge in einem Fußballverein gespielt und zwar genau bis zu dem Moment, als wir das erste Mal gegen Gegner gespielt haben und als diese riesigen, massigen Kerle auf mich zugerannt gekommen sind, habe ich ganz schnell den Ball weggeschossen und beschlossen, mit dem Fußballspielen aufzuhören, siehe 2. Episode Angst. Bei den schlechten alten, schlimmen alten Bundesjugendspielen habe ich maximal Bronze rausgeholt. Das wurde zu Hause natürlich gefeiert wie Platin, schließlich war ich der schnellste Junge der Welt. Dann in den kommenden Jahren mit Freunden stundenlang Rollschuhhockey gespielt auf den Straßen oder bei uns auf den sogenannten Gummiplätzen hinter der Schule. Mit Anfang 20 hatte ich dann sogar für 2 Jahre eine Jahreskarte bei der Wasserskibahn und sogar einen eigenen Wasserski. Und weil Boris Becker und ich ja im selben Jahr geboren sind und ich sogar 2 Monate älter bin als Boris Becker, hat auch mich mit 14 Jahren das Tennisfieber gepackt. Ich habe also angefangen, Tennis zu spielen, habe ein paar Jahre in Jugendmannschaften gespielt, auch da eher so durchschnittlich. Und als ich dann ein junger Mann war, war der Tennisplatz jedes Wochenende der Treffpunkt von zig Jugendlichen und jungen Menschen, die von da aus dann, nachdem sie vielleicht noch eine kleine Partie gespielt haben, loszogen auf die Partys oder in die Diskotheken unserer Jugend. Mit Anfang 30 habe ich dann mal eine Pizza gegessen und zwar direkt neben einem Tennisverein, neben einem Tennisplatz und habe gedacht, das wäre ja mal wieder was. Hab mir einen Tennisverein gesucht, Schläger gekauft und bin wieder eingestiegen. Was dann folgte, war eine weitere echt krasse Zeit. Als Mitglied einer Mannschaft, Herren Ü30, haben wir echt coole Spiele gespielt, waren eine super Truppe und haben gemeinsam unsere Erfolge, aber auch manchmal die Niederlagen gefeiert, denn das Feiern stand ganz weit oben. Ja, und dann ist es passiert. Auf einem Herbstfest hat man erst abgewartet, bis ich mir meine 1-2 Bier reingetrunken habe und dann hat man mir den ersten Vorsitz angeboten des Vereins. Ich war Mitte 30 und das war natürlich absolutes Narzissmusfutter, absolut hochdosiert und ich habe spontan Ja gesagt. Ohne jede Ahnung, was da auf mich zukommen würde oder zukommen könnte, ohne mir den Laden vorher mal von innen angeguckt zu haben. Zum Beispiel ohne festzustellen, dass das Girokonto 6-stellig im Minusbereich war und noch eine Menge andere Dinge wirklich, wirklich schiefgelaufen sind in den letzten Jahren. Mit ein paar Supertypen, guten Freunden, Rückenwind und Rückhalt von zu Hause ist es uns dann aber gelungen, den von dem alten weißen Mann absolut arrogant und irrsinnig in den Bankrott getriebenen Verein zu retten. Das ist lange, lange her, den Verein gibt es bis heute, er läuft bis heute rund und wir haben damals wirklich die Kurve gekriegt. Nach ein paar Jahren bin ich dann allerdings in die schon zuvor beschriebene Krise gestürzt und habe aufgehört, Tennis zu spielen. Und als junger Mann, der nicht Tennis spielt, fand ich es auch ziemlich großen Quatsch, den Vorsitz weiterzuführen. Mein letztes Tennisspiel war übrigens ein Doppel mit meinem damals besten Freund Olli. Zusammen haben wir richtig gut gespielt, er hat kompensiert, was ich nicht konnte. Und in unserem allerletzten Doppel ist es dann tatsächlich gelungen, nach einem 4:4 den Aufstieg in die nächste Klasse zu erreichen. Das war mein letztes Spiel. Danach war mir 3 Tage schwindelig und wie gesagt, ich habe seitdem nie wieder einen Tennisschläger angepackt. Vielleicht würde ich es nochmal versuchen, wenn Olli sich bei mir melden würde, anrufen würde, plötzlich vor der Tür stehen würde und würde sagen, komm Helge, heute ist der Tag, wir tun es noch einmal. Aber von da, wo Olli seit fast 10 Jahren ist, bin ich leider für ihn für immer unerreichbar.
Gestern ist mein Freund gestorben.
Einen Vorteil hatte ich übrigens beim Tennisspielen, denn in den letzten Jahren war ich schon Läufer. Wenn ein Spiel über die lange Distanz ging, also mal etwas länger dauerte als ein Stündchen und ich mich bis dahin erfolgreich gewehrt hatte, dann kam mir meine Kondition zu Hilfe, denn die anderen Ü30-Herren waren meistens nicht ganz so fit wie ich und mit meiner Kondition und meiner Ausdauer hatte ich dann hinten raus doch eventuell mal eine Chance, ein Spiel zu drehen und manchmal ist mir das dann auch gelungen. Genauso wie mir damit jetzt der Übergang vom Tennisspielen zum Laufen gelungen sein soll, denn eigentlich geht's ja hier ums Joggen und ums Laufen. Und nicht darum, die Zeit auf roten Plätzen unter blauem Himmel zu verplempern.
Die schönsten Erinnerungen werden die sein, von denen wir nur geträumt haben.
Noch da? Das ist gut, denn ich habe mir zwischenzeitlich einen Tee gemacht. Aber nicht nur einen Tee, auch einen Kopf. Ich habe mir einen Kopf gemacht, ob das hier überhaupt irgendjemanden interessiert, ob es jemand vielleicht sogar spannend findet oder zumindest amüsiert. Andererseits, ich mache das Ganze auch irgendwie für mich, also einmal mehr raus aus dem Leistungsdruck, zurück rein in den Spaß. Weiter geht's mit einer kleinen Laufgeschichte. In den 90er Jahren, mit Ende 20, bin ich meine ersten paar Kilometer gelaufen. Ab 2000 dann mehr oder minder regelmäßig und habe dann irgendwann auch mal die 6 Kilometer geknackt. 2003 war ich so bescheuert, nachdem ich dann den ersten 10-Kilometer-Volkslauf hinter mich gebracht habe, mich einfach mal für einen Halbmarathon anzumelden, so richtig aus der Hüfte heraus. Und den habe ich dann nach 14 Kilometern abgebrochen und stand dann am Rand und hatte einfach keinen Bock mehr. Total bescheuert, bis heute. 2004 habe ich es dann angepackt, habe mir einen Trainingsplan gepackt aus einem der Bücher, habe irgendwie 10 oder 12 Wochen exakt nach Trainingsplan trainiert. Und was sollte dann anderes passieren, als dass ich 2004, dann Ostern, meinen ersten Halbmarathon gefinisht habe und zwar in der damals gewünschten Zeit und habe mich gefühlt wie eine Laufmaschine. Die nächsten Jahre waren dann einfach eine Fortsetzung meiner Laufaktivität, bis dann 2008, mitten in meiner Krise, irgendwie alles richtig, richtig doof wurde. Die mit meiner Krise verbundenen körperlichen Symptome, Beine, Rücken, Schwindel, aber auch Antriebslosigkeit haben mich so geärgert, dass ans Laufen echt nicht mehr zu denken war. Bis 2009 kamen dann sogar noch einige Kilos obendrauf, ich habe dann fast 90 Kilo gewogen und habe mich dann 2010 bis 2012 ja so durch die Gegend geschleppt. 2013, also vor etwas mehr als 10 Jahren, hat es dann noch dazu gereicht, mich beim Osterlauf für all die 5 Kilometer anzumelden. Vor dem Hintergrund meiner bisherigen Laufbahn, war das jetzt eigentlich nicht die größte Herausforderung, aber ich war träge, ich war langsam, ich fühlte mich nicht gut, hab die 5 Kilometer dann auch gefinisht, aber so richtig war das nix. Denn ich wusste ja, ich hatte schon echt bessere Zeiten. Andererseits kann ich mich noch sehr gut an diesen zuletzt auch dann wirklich wichtigen Lauf erinnern, denn ich war gerade im Ziel angekommen und dann habe ich den Beschluss gefasst und Beschlüsse fassen kann ich wirklich ganz gut, dass jetzt ein Ende mit dem Desaster ist, dass ich es jetzt wieder anpacken will und dass es jetzt wieder vorwärts gehen soll. Und das habe ich dann auch angepackt, mit Händen und mit Füßen. Schon in der nächsten Woche habe ich damit angefangen, pro Woche 2x10 Kilometer zu laufen. Das habe ich ein Jahr lang durchgezogen und bin dann zu Axel gerannt und habe gesagt, Axel, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte mich noch einmal wie eine Laufmaschine fühlen. Das haben wir dann 2015 fast geschafft, bis auf ein paar Minuten. Und 2016 ging es dann steil nach oben. Ostern habe ich abgeliefert, einen wirklich flotten Halbmarathon hingelegt. Mich direkt danach für den Hermannslauf über 31 Kilometer und einige Höhenmeter angemeldet und am Abend in der Badewanne nach dem Hermannslauf dann für meinen ersten Marathon angemeldet, für den Oktober 2016 in Köln. Und bam, auch den habe ich abgeliefert. Vollkommen kontrolliert 42 Kilometer gerannt, bei Kilometer 32 etwas das Tempo rausgenommen, weil ich wollte mir meinen ersten Marathon nicht kaputt laufen. Und im Ziel gehörte ich, wie alle anderen tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu dem glücklichsten Menschen der Welt. Vor allen Dingen, weil ich nach 2 Kilometer abbrechen wollte, aber das erzähle ich euch gleich noch. 2017 nochmal Köln-Marathon, 2018 und 2019 dann jeweils einmal den Berlin-Marathon gelaufen. Ich bin immer etwas langsamer geworden, aber alles in einem Bereich, mit dem ich sehr, sehr, sehr gut leben kann. Ja, dann kam Corona. Während Corona hatte ich echt überhaupt keinen Bock auf irgendwelche virtuellen Läufe, habe den ganzen Spürkes auch nicht mitgemacht. Also ein paar Jahre Volkslaufpause, aber natürlich bin ich weiterhin für mich alleine durch die Felder gelaufen. Bin ja auch immer noch total happy, dass das während der Corona-Zeit weiterhin möglich war. Ich bin also fit geblieben und für meine Verhältnisse flott geblieben. Und so kam es dann 2022 zu einem meiner irgendwie coolsten Läufe, denn ich hatte den eben schon erwähnten Michael gebeten, mal den Pacemaker für mich zu spielen, weil der gute Kerl ist immer flotter als ich. Und der ist dann einen Halbmarathon Ostern vor mir hergelaufen. Ich bin ihm hinterhergelaufen und habe nochmal ein richtig gutes Ergebnis abgeliefert. Auch dazu gleich nochmal eine kurze Geschichte. 2023 hatte ich dann das Privileg, das Glück und auch die Fitness, selber mal als Pacemaker anzutreten, und zwar beim Salzgottenmarathon. Ich hatte also die Aufgabe, eine Gruppe von Läuferinnen und Läufer in ihrer gewünschten Zielzeit vom Start über die Halbmarathon-Distanz ins Ziel zu bringen. Einige von ihnen haben es auch geschafft und es hat mir unendlich viel Spaß gemacht und Freude bereitet, hier meinen Dienst zu leisten und den ambitionierten Läuferinnen und Läufern zu helfen, ihr persönliches Ziel zu erreichen. Und Ende 2023, also wirklich Ende 2023, dann der traditionelle Silvesterlauf von Werl nach Soest. Und bestimmt hat auch der Rückenwind von schräg hinten seinen Teil dazu beigetragen, dass ich an diesem Tag der schnellste Stefan ever war. Dieses Niveau, diese Fitness habe ich dann noch einige Wochen mitgenommen. Ich war auch mitten im Training für den Hamburg-Marathon im April 2024. Dann aber kamen wirklich viele, viele Wochen von einer nicht aufhören wollenden Erkältung. Die Muskelprobleme kamen dazu und so musste ich den Hamburg-Marathon im April leider absagen. Nach Ostern hat es dann doch nochmal gereicht, bei der traditionellen Trainingswoche auf der wunderbaren Insel Texel mitzumachen, geleitet von Trainer Axel und seinem Partner Didi. Das war nochmal eine richtig super Laufwoche, aber ansonsten ist dieses Jahr eben ziemlich laufvermurkst.
Das ist das Ende. Wer das hier überlebt, wo geht der hin? Was soll noch kommen? Ja, was?
Dass ich mit 56 Jahren irgendwie in Erwägung ziehen muss, dass mein Körper natürlich auch irgendwann echt mehr keinen Bock hat auf den ganzen Kram, das muss ich natürlich in Erwägung ziehen. Aber andererseits sieht es so aus, dass mir schon mal über mehrere Monate die Leistenmuskulatur wehgetan hat, die Ferse wehgetan hat, die jetzt wieder zickt. Oder auch ein Knie viele, viele Monate Ärger gemacht hat. Pausen, Laufpausen haben wirklich nie etwas gebracht. Der Orthopäde oder die Physiotherapie hat vielleicht ihren Teil dazu beigetragen, dass das sich irgendwie alles wieder eingependelt hat. Zuletzt konnte ich tatsächlich alles, was ich bisher hatte, einfach immer wieder rauslaufen. Ich bin einfach immer weitergelaufen. Ich habe einfach weitergemacht. Das ist auch übrigens so eine goldene Regel. Wenn du Schmerzen hast, dann probier das ruhig mit dem Laufen. Wenn die Schmerzen beim Laufen weggehen, super. Wenn die Schmerzen beim Laufen gleich bleiben, bleib wachsam, achtsam. Und wenn die Schmerzen beim Laufen zunehmen, Abbruch. Zum Beispiel ich, vorgestern 500 Meter, mehr war nicht drin, Abbruch. Genau das gleiche vor 3-4 Wochen. Das hat es zuvor in fast 30 Jahren Läuferkarriere bei mir noch nie gegeben. Gestürzt bin ich übrigens genau 2-mal. Einmal beim Hermannslauf, ich glaube, ich bin über irgendeine komische Wurzel gestolpert. Ich lag auch schneller, als ich gucken konnte. Der weiche Waldboden hat mich aufgefangen. Ich bin aufgestanden, weitergelaufen. Und wenn man 31 Kilometer durch die Wälder läuft, dann ist ein kleiner Sturz einfach nichts, kostet keine Zeit, bringt Adrenalin und vielleicht hilft er einem sogar ein wenig auf die Sprünge. Der zweite Sturz war 2016 bei meinem ersten Köln-Marathon. Allerdings erst nachher. Meine Beine waren wie Pudding oder knallhart oder taten weh oder wollten nicht mehr gehorchen, ich weiß es nicht mehr. Ich wollte mir einfach nur meine Schuhe ausziehen, hab mich runtergebeugt, um die Schleifen aufzumachen und plumps lag ich da auf dem Bürgersteig. Wenn sich Läuferinnen und Läufer über eines einig sind, dann sicherlich darüber, dass nach einem insbesondere langen Lauf die Beine wirklich zwei lustige Kollegen sind und man sich echt überhaupt nicht mehr auf sie verlassen kann. Als Kind und als Jugendlicher war ich sehr weit entfernt vom Leistungssport. Bin mit Ende 20 ja erst spät in dieses ganze Theater eingestiegen und glaube deswegen, dass meine Bänder, meine Muskeln und meine Gelenke weitestgehend noch echt in Ordnung sein werden. Ob das Alter sich dann als gnadenloser Gegenspieler erweisen wird und in Szene setzen wird, das gilt es noch abzuwarten. Aber das habe ich 2008, und das ist immerhin 16 Jahre her, auch schon einmal gedacht. Und damals fühlte es sich am Ende sogar dramatischer an als jetzt.
Marathon Tourette, ich warte im Ziel auf dich.
Leute, weiter geht's mit der Flut. Mit einer Flut an Fun Facts, die ich in Sachen Joggen und Laufen loswerden will. In der Phase meines Lebens, die viele Jahre angedauert hat und die ich immer wieder als die Krise hier bezeichne, ist mir jeden Tag schwindelig geworden. Ausnahmen, beim Autofahren und auch beim Joggen ist das nie passiert. Wenn ich laufen gehe, egal ob es 2 Kilometer zum Fitnessstudio sind, 5 Kilometer, 10 Kilometer oder auch eine längere Distanz über 20 Kilometer oder mehr, ist die Anfangsanstrengung immer dieselbe. Ich habe immer einen kompletten Lauf vor mir und los geht's. Ich muss das Ding ja eh zu Ende laufen, egal wie weit. Und das ist die Magie. Egal ob du 5 Kilometer, 10 Kilometer, ein Halbmarathon oder ein Hermannslauf, ein Marathon oder noch weiter laufen will, es ist wirklich ganz einfach. Wenn da jemand mit der Pistole schießt, dann lauf sofort los. Und das Einzige, was du dann nicht mehr tun darfst, ist aufzuhören. Bis dir jemand eine Medaille um den Hals hängt. Dann hast du es geschafft. Reine Kopfsache. Wenn jemand mitbekommt, weil ich es erzähle, dass ich so 2000 Kilometer im Jahr laufe, das war in den letzten Jahren so, dann kommt ganz oft die Frage, logischerweise, wie schaffst du das nur, wie machst du das, wie überwindest du deinen inneren Schweinehund? Und leider ist meine Frage darauf meistens sehr ernüchternd, denn das kostet mich keine Disziplin, dafür muss ich mich nicht großartig überwinden, ich habe da tatsächlich immer Bock drauf und mache das total gerne. Jeder Kilo macht einen Unterschied. Denn, wie wir alle im Physikunterricht gelernt haben, hängt die Arbeit, die wir leisten, von der Masse ab, die wir transportieren wollen. Bei 78 statt 80 Kilo sind es 2,5% weniger und auf einem Marathon im Bereich von 3 bis 4 Stunden sind es 4 bis 6 Minuten Unterschied. Auf einem 10 Kilometer Lauf locker 1-2 Minuten. Und glaubt niemandem, der im Ziel 1 oder 2 Minuten über seiner Wunschzeit gelandet ist, dass ihm das wirklich egal sei. Alle, die irgendwie auf Zeit laufen, laufen auf Zeit und Zeit ist gnadenlos. Und dann sind es auch die Kilos. Ich habe schon seit Jahren keinen Muskelkater mehr. Der unschlagbare Vorteil dieser Sportart besteht natürlich darin, dass es immer und überall geht. An jedem Ort der Welt, zu jedem Zeitpunkt. Eigentlich brauchst du nichts anderes als ein paar vernünftige Laufschuhe. Und in diesen kannst du dann die ganze Welt entdecken. Oder jeden verdammten Gullideckel in deiner Stadt. Joggen und Laufen sind nicht das Gleiche, sagt der Trainer. Wie ganz am Anfang schon erwähnt, keine Läuferin läuft schneller als sie kann und kein Läufer läuft schneller als er kann. Wir alle respektieren uns dafür, dass wir mitunter an die Grenzen gehen und wir feiern uns gegenseitig, wenn wir diese erreichen oder sogar mal knacken. Wie viele Kilometer es dann geworden sind oder was auf der jeweiligen Uhr steht, ist vollkommen irrelevant. Denn jeder läuft nur für sich und gegen sich und jeder auch. Neben den Kilos spielen natürlich auch die Kalorien eine große Rolle. Ich esse wirklich fürchterlich gerne und nichts ist schöner, als nach einem langen Lauf sich den Bauch ungehemmt und mit bestem Gefühl und ohne jedes schlechte Gewissen vollkloppen zu können. Und in all den Jahren habe ich wirklich nicht so richtig auf meine Ernährung geachtet, das ist nicht so meine Domäne. Da sind vielleicht ein paar Salate mal mehr dazugekommen oder hier und da mal ein Joghurt, aber dass ich meine Ernährung für das Laufen oder wegen des Laufens umgestellt hätte, das wäre eine Lüge. Dass ich seit über 5 Jahren kein Fleisch mehr esse, mag dem Ganzen zuträglich sein, hat aber nichts damit zu tun, das mache ich aus anderen Gründen. Wer so mit Menschen und mit Tieren umgeht, kriegt von mir keinen Euro mehr. Der Hamburg-Marathon in diesem Jahr ist ja leider für mich ausgefallen, das ging echt nicht. Ob ich nochmal an einen Start für einen Marathon gehe, weiß ich nicht ganz genau. Im Hinterkopf habe ich irgendwie, dass ich nochmal einen London-Marathon laufen wollen würde, vielleicht sogar einen Sightseeing-Marathon ohne irgendeinen großen Druck. Vielleicht mache ich das aber auch wirklich ganz schlicht hier in Salzgotten und laufe dann da viermal die 10 Kilometer plus 2. Ich weiß es wirklich noch nicht. Wenn man wie ich zweimal die Woche laufen geht oder dreimal, viermal oder zu Trainingszeiten auch fünfmal die Woche laufen geht, kriegen das natürlich eine Menge Leute im Umfeld mit und man wird auch immer mal wieder mit dem Gedanken konfrontiert, dass man ja vielleicht auch laufsüchtig sein könnte. Ganz klare Entwarnung, zumindest was mich angeht. Ich weiß erwiesenermaßen, dass ich schon ein recht exzessiver und intensiver Typ sein kann, der die Dinge dann anpackt und total macht, aber nachweislich besteht bei mir keinerlei Suchtgefahr. Und der letzte Fun Fact in dieser Kategorie: Wenn ich mir neue Laufschuhe kaufe, nehme ich immer die schönsten.
Verrückt, was ein neues Paar Schuhe für dein Ego tun kann, oder?
Diese Episode wird wohl wirklich eine ganz andere als die ersten beiden Episoden, in denen ich tief und eher kurz abgetaucht bin. Jetzt gleich kommen zwei weitere kleine Geschichten, aber nochmal der Hinweis darauf, der Deep Dive in Episode 4 ist garantiert, da geht's dann wieder richtig tief nach unten. Mini-Kurzgeschichte Nummer 1. In den letzten 14 Tagen vor meinem ersten Köln-Marathon im Oktober 2016 lag die letzten 14 Tage neben mir ein erkältetes Mädchen im Bett, jede Nacht unsere Tochter. Natürlich hatte ich die Sorge, mir irgendetwas einzufangen, mich anzustecken, aber Kids first. Und dann kamen natürlich noch die seltsamen Symptome hinzu, die so ein Körper nach 12 Wochen intensiven Marathontrainings zeigt. Kurzum, ich wusste das alles nicht mehr ganz genau zu deuten und hatte wirklich Sorge, den Marathon nicht finishen zu können. Die letzte Nacht vor dem Marathon lag ich dann bereits in Köln im Hotel im Bett. Und so eine Nacht vor so einem Marathon, das werden euch viele bestätigen, hat es in sich und man freut sich, wenn man überhaupt irgendwie in den Schlaf kommt. Ich bin nachts aufgewacht, schweißgebadet, eiskalt, ich habe gefroren und gezittert und dachte, okay, das war's. Ich habe aber gefroren und gezittert, weil der Vogel, der vor mir in dem Zimmer war, die Klimaanlage auf absolutes Minimum gestellt hat. Kurzum, es war wirklich sehr kalt. Klimaanlage also auf normal gestellt, noch mal etwas Schlaf gefunden, früh aufgestanden, 2 Toasts ungetoastet mit etwas Butter, mit etwas Honig und etwas Banane gefuttert, 1-2 Kaffee und dann ab zum Start. Die Stunden vom Aufstehen bis zum wirklichen Start, die überspringe ich jetzt. Sie waren weiterhin getragen von der Sorge, mir doch einen Infekt eingefangen zu haben, mich angesteckt zu haben. Die Nacht hat ihres dazu beigetragen. Und so wartete ich nur darauf, dass irgendjemand mit der Pistole schoss und in Köln ist es dann wirklich auch eine Kanone. Losgelaufen, mit zittrigen Knien, über die Deutzer Brücke, Gegenwind, alles war kalt und ich war fest entschlossen, auf der anderen Seite des Rheins abzubrechen. Was mich erstens davon abhielt, war die Vorstellung, wie unzumutbar das für mich oder vielleicht auch für andere sein würde, diesen ganzen Vorbereitungswickel nochmal zu starten, diese intensive Vorbereitungszeit auf einen Marathon, damit es dann beim nächsten Mal klappen würde. Und was mich noch davon abgehalten hat, alles wurde gut. Nach 2-3 Kilometern hatte ich die Brücke hinter mir und den Rhein überquert, die Beine waren warm, alles an Symptomen verschwand und ich wusste, ich war im Flow. Der Marathon lief und ich lief ihn bis zum Ende. Ihr könnt mir wirklich glauben, die Sorgen und die Zweifel auf den ersten 2-3 Kilometern, in der Nacht davor und auch die Tage davor, das war fast genauso anstrengend wie der Marathon selbst.
Seine Krankheiten hatten ihn endlich zu seinem Selbst geführt, ihn losgerissen von allen und von allem anderen.
Geschichte Nummer 2. 2022, ich war fit, gut im Training, wollte ich einen Halbmarathon laufen und für meine Verhältnisse wirklich richtig schnell. Ich hatte Michael gebeten, den Pacemaker für mich zu spielen, er hat das Zeug dazu, vor mir herzulaufen und mich 21 Kilometer lang ins Ziel zu ziehen. Und das hat er dann auch getan. Wir sind etwas schneller losgelaufen als von mir gedacht, aber ich konnte das Tempo wirklich richtig gut halten bis Kilometer 19. Auch da wollte ich abbrechen. Es ging nichts mehr, meine Beine waren wie Pudding und ich war am Ende meiner Kräfte. Mit der letzten mir zur Verfügung stehenden Luft habe ich das dann Michael auch gesagt und habe gesagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, lass aufhören, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und der hat sich dann ganz kurz umgedreht und hat nur gerufen, guck auf meine Beine, guck nur auf meine Beine, guck nur auf meine Beine. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe auf seine Beine geguckt und mich dabei gefragt, warum zum Teufel soll ich auf seine Beine gucken? Ich habe keine Antwort gefunden und gegrübelt und gegrübelt und gegrübelt und das fast bis ins Ziel. Auf der Zielgeraden, die letzten 200-300 Meter, dann voll im Tunnel. Das Tempo gehalten, weiter hinter Michael her und dann mit meiner erhofften und gewünschten Zielzeit rein ins Ziel. Mich erstens 1000 Mal bei Michael bedankt und dann die Frage, was sollte das mit den Füßen? Michaels Antwort, über die wir übrigens bis heute immer wieder herzlich lachen, ganz einfach, keine Ahnung, mir ist einfach nichts anderes mehr eingefallen. Einen Lauf zu finishen, meine Lieben, ist reine Kopfsache.
Wirf niemals Gedanken in das Feuer deiner Gefühle.
So viel zu den Geschichten. Jetzt zum Abschluss geht's um Körper, Geist und Seele. Ich habe meditiert, monatelang. Ich habe jahrelang Yoga gemacht und habe dann, wie vielleicht an anderer Stelle schon mal erzählt, gesagt, okay, jetzt ist erstmal Joggen und Laufen mein Ding. Wenn das nicht mehr geht, zurück zum Yoga. Wenn das nicht mehr geht, zurück zur Meditation. Körper, Geist und Seele. Wenn ich laufen gehe, dann finde ich für Probleme, die ich mit auf die Strecke nehme, Lösungen, die ich mit nach Hause bringe. Wenn ich Fragen habe und laufen gehe, komme ich mit Antworten zurück. Und wenn ich einfach nur mit einer weißen Fläche loslaufe, komme ich mit unzähligen Ideen zurück. Ich nutze unterwegs Siri, um mir Ideen auf mein Handy zu sprechen, um Dinge, die mir unterwegs einzufallen, einfach nicht zu vergessen. Denn während ich laufe und auch während du läufst, werden unsere Köpfe wirklich richtig gut durchblutet. Außerdem geht's mir nach dem Laufen immer besser als vorher, egal wie gut es mir vorher schon ging. Das ist garantiert, das ist bewiesen. Apropos Körper. Ich habe mal in einem Magazin für Läuferinnen und Läufer gelesen, dass ein ganz normaler, durchschnittlicher, gesunder Körper theoretisch genug Energie hat, also gespeichertes Fett und so, um aus dem Stand heraus 30 Marathons zu laufen am Stück. Danach wäre der Körper zwar vollständig aufgezehrt und verschwunden, aber soweit die Theorie. Du kannst aber auf jeden Fall davon ausgehen, dass in deinem Körper mehr als genug Energie steckt, um jetzt und hier einen Marathon zu laufen. Wenn also deine Knochen, deine Bänder und deine Muskeln in Ordnung sind, fehlt dir eigentlich nicht viel. Außer du hast echt keinen Bock. Was dir eventuell fehlt, ist ein bisschen mentales Training, weil das durchzuziehen ist ja nicht ganz ohne. Und was dir vor allen Dingen fehlt, und das ist das, was wir trainieren, wenn wir auf die langen Strecken gehen, ab 5 oder 10 oder mehr Kilometer, Fettstoffwechseltraining. Denn einen Langlauf zu finishen ist keine Sache von Muskelkraft, sondern von Energieversorgung der Muskeln. Mit etwas Training stehen dir in Form von Glykogen eigentlich immer genug Kohlenhydratreserven für 5 oder 10 Kilometer direkt zur Verfügung. Das sitzt dann immer drin. Wenn du aber auf die lange Strecke gehst, dann sind diese Kohlenhydratreserven eben irgendwann aufgebraucht. Glykogen ist aber der einzige Energiespender für das Gehirn und deswegen schaltet der Körper dann im Zweifel auf einen Notfallmodus. Das passiert dann gerne mal nach 2 Stunden oder nach 30 Kilometern, wenn man über seine Grenzen gegangen ist oder nicht gut trainiert hat. Und das ist dann der berühmte Moment, in dem der Mann mit dem Hammer kommt und ein volles Fett aus den Schuhen kloppt, weil alle Energie geht nur noch in den Kopf und Beine und Arme und alles andere wird nicht mehr versorgt. Dann geht nichts mehr. Daher trainieren wir Läuferinnen und Läufer für die lange Strecke das Fettstoffwechseltraining, indem wir unserem Körper beibringen, während wir laufen, an die Fettreserven zu gehen und aus diesen Fettreserven dann Kohlenhydrate zu generieren, um unsere Muskeln und den gesamten Apparat, den wir gerade durch die Städte und durch die Gegend schleppen, mit der notwendigen Energie zu versorgen, damit die Muskeln Schritt für Schritt weiter das tun, was wir von ihnen wollen, nämlich uns zu dem gewünschten Ziel zu tragen. Nochmal in ganz kurz, für einen kurzen Lauf haben wir normalerweise immer die notwendigen Energien. Für einen langen Lauf müssen wir den Körper beibringen, während des Laufens Energiereserven umzubauen, damit unsere Muskeln weiterhin versorgt werden. Sonst ist Schluss. Das zum Leidwesen aller trainieren wir durch sehr lange und sehr langsame Läufe. schneller zu laufen als Mensch kann, das ist ja schon wirklich echt richtig schwierig. Aber wirklich langsam zu laufen, daran scheitern wir fast alle immer wieder. Das ist kein Witz, das ist kein Scheiß. So ist es.
Alle Witze sind erzählt.
Kann ganz schön anstrengend sein, so ein Podcast, oder? Aber wir sind kurz vorm Ziel. Noch ein, zwei Kurven. Was es noch zu entdecken gibt, ist, dass ich vor 2 Jahren angefangen habe, Mountainbike zu fahren. Eine ganz andere Sportart, auch ein ganz großer Spaß. Volle Konzentration, man will sich ja nicht hinmaulen, also nicht schon wieder. Austoben geht natürlich genauso gut wie beim Laufen, aber während man sich beim Mountainbike-Fahren eigentlich die ganze Zeit voll konzentriert, ist von der meditativen und entspannenden Wirkung, die es beim Laufen gibt, eigentlich da nichts zu holen. Dafür eben echt viel Action. Außerdem, seit etwas mehr als einem Jahr gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio, mindestens 2-mal die Woche. Auch das hat richtig, richtig gut getan. Das tut richtig gut. Ich mag sehr, was das mit meinem Körper macht und das hat auch bestimmt viel geholfen. Allerdings jetzt nicht gerade bei der Ferse, die mich davon abhält, laufen zu gehen. Aber auch das sei gesagt, wenn ich hier gleich mit der Aufnahme fertig bin, dann gehe ich erstmal laufen und verschiebe das Frühstück noch etwas weiter nach hinten.
Diese Angst, dass nach dem Scheitern nichts mehr ist.
Ich gehe jetzt gleich laufen, auch wenn ich noch nicht weiß, ob meine Ferse mitmacht. Denn irgendwie ist doch immer 2008. Ich habe mich damals gefühlt und ein Bild abgegeben, als ginge nichts mehr und nie wieder. Selbst beim Schieben des Kinderwagens wurden meine Beine irgendwie doof, müde, taub oder so. Ich habe monatelang Pause gemacht, aber dann habe ich das gemacht, was mir wohl im Blut liegt. Ich bin einfach weitergerannt, ich habe einfach weitergemacht. Von Resignation keine Spur. Das hört sich vielleicht stark und toll an, aber für mich ist es im Rückblick immer noch ein gottverdammtes Wunder. Ein Wunder, dass ich weitermachen konnte, dass ich wieder auf die Beine gekommen bin. Etwas, das mir wieder auf die Beine geholfen hat. Es fällt mir schwer zu glauben, dass ich das ganz alleine geschafft habe. Aber ich glaube, dass das jederzeit wieder möglich ist. Einfach weitermachen. Ich gehe jetzt laufen. Danke, dass du zugehört hast.
Eine Farbe, schwarz.